Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenznavigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit!
Ganz oft ist es ja so, dass wir blockieren, weil wir einfach zu kreativ sind. Klingt zwar blöd, ist aber so. Beziehungsweise, dass wir halt 1000 Ideen haben oder halt 1000 Möglichkeiten sehen. Und das bringt uns dann halt auch so ins Aufschieben oder in die Blockade. Und da ich das mal wieder heute selber hatte, dachte ich mir, okay, dann frage ich einfach in meinem WhatsApp-Broadcast-Channel nach so, hey, was wollt ihr denn gerne hören? Weil ich 1000 verschiedene Ideen hatte, was könnte ich denn halt machen? Über was könnte ich sprechen? Weil ja, das Thema an die Aufschieben ist natürlich super spannend, aber ihr kennt das ja selber, wird auch irgendwann mal langweilig. Hier zwar nochmal zum Reminder, das Anti-Aufschieben-Archipel ist jetzt offen für alle. Du findest auch in den Shownotes natürlich den Link dazu und natürlich auch auf meinen Social-Media-Kanälen. Guck's dir gerne entspannt an. Methoden, Strategien und Leitfäden, was ich die letzten Jahre entwickelt habe. Aber wie gesagt, heute in der Podcast-Folge soll's um nochmal andere Themen gehen. Was meine Kernspezifikation ist, ist natürlich das Thema Masking. Und das ist einfach auch ein mega komplexes Thema. Und da ist ja generell die ganze Community noch dran. Was ist eigentlich Masking? Was maskieren wir? Und ich bin ja selber noch in dem Unmasking-Prozess, um mich selber zu entdecken und verschiedene Facetten von mir und meiner Persönlichkeit zu entdecken und von meiner Neurodivergenz vor allem, die ich halt in den vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten einfach unterdrückt habe und die ich jetzt erstmal wieder ausleben muss, beziehungsweise halt neu entdecken muss. Und was ich eben immer und immer wieder erlebe, beziehungsweise halt lese, ja, oder halt auch Videos sehe und so weiter aus der Community von Frauen beziehungsweise weiblich gelesenen Personen, dass die nicht die Diagnose bekommen, weil die anscheinend dann in der Diagnostik zu gut sind, sich vielleicht zu gut anstellen oder halt ganz kurz beziehungsweise unter diesen Cut-off-Scores sind. Und die Problematik dabei ist einfach Masking. Hier nochmal zur Erklärung und zum Reminder, was ist denn das eigentlich? Also Masking nennen wir all diese Verhaltensweisen, mit denen wir unsere Neurodivergenz verschleiern, verstecken oder auch kompensieren. Das sieht natürlich je nach angeborener Neurodivergenz anders aus, beziehungsweise Masking gibt es ja entsprechend halt auch natürlich bei erworbener Neurodivergenz. Das heißt, also besonders halt auch die Menschen, die eine Depression vielleicht schon mal hatten, können das halt sehr gut nachvollziehen, also die eine hochfunktionale Depression hatten, dass man zwar total erschöpft ist und ja diese ganze Depressionssymptomatik hat, aber trotzdem irgendwie noch es schafft, im Alltag zu funktionieren, je nachdem bis zu einem bestimmten Punkt natürlich, ne, wenn es dann vielleicht halt irgendwann doch mal zu einem kompletten Zusammenbruch kommt. Aber es gibt halt sehr, sehr, sehr viele Menschen, die halt so eine hochfunktionale Depression haben, die auf Arbeit gehen, die in der Familie und so weiter alles soweit noch deichseln können, aber dann halt zum Beispiel sehr, sehr viel Schlaf brauchen und generell vielleicht nicht so glücklich und erfüllt sind in ihrem Leben und aber vielleicht gar nicht wissen, dass sie halt auch in einer Depression sind. Und die verschleiern, wie gesagt, halt auch diese Symptomatik und kaschieren das und kompensieren das. Und wir Neurodivergenten mit angeborener Neurodivergenz, wir verschleiern, kompensieren und so weiter unsere neurodivergenten Verhaltensweisen ja schon ab dem Kindergartenalter. Und wenn man das halt einfach intuitiv macht über Jahre und Jahrzehnte, ne, 30, 40, 50 Jahre oder mehr, natürlich fällt man dann halt nicht mehr so auf, beziehungsweise man weiß ja auch gar nicht, was man maskiert, weil es sagt ja niemanden, also niemand anders sagt dir ja, ja, dies und jenes, was du machst, ist Masking und hier, so kannst du das halt ablegen. Und was mir jetzt aber auch in den letzten Wochen mehrfach aufgefallen ist, dass auch dieses Thema Masking, beziehungsweise halt auch so diese Metapher Maske tragen und so, generell auch in Social Media mehr Beachtung findet. Und ich finde das schon ein bisschen, ja, ich betrachte das mit Sorge, weil ich persönlich möchte halt auch nicht, dass unser neurodivergentes Masking mit dem, naja, authentisch sein, Sein und Maskieren von neurotypischen Menschen irgendwie verwechselt wird bzw. in einen Topf geworfen wird. Denn das Masking, was wir angeborene Neurodivergenten machen, das ist mit ganz, ganz viel Energieverlust ist das verbunden bzw. mit sehr viel Energiereserven, die da aufgebraucht werden. Das ist halt wirklich unglaublich anstrengend, weil wir ja wirklich jedes kleinste Detail, was wir tun oder nicht tun, dass wir uns da halt immer beobachten. Hier mal ein paar Beispiele zu jeweils den 4 angeborenen Neurodivergenzen. Also zum Beispiel bei ADHS ist es halt so, dass du vielleicht deine Ablenkbarkeit, deine Impulsivität irgendwie unterdrückst oder kaschierst oder vielleicht halt irgendwelche Notlügen natürlich halt auch erfindest, damit es nicht auffällt, dass du irgendwie anders funktionierst. Dann bei Autismus sind ja solche Beispiele wie die Mimik und Gestik anzupassen, ja, die ganze Körpersprache, dann natürlich die Stimmlage, ja, also besonders halt in Kontakt mit fremden Menschen, ja, ich mache das ja auch und das würde man natürlich jetzt halt gar nicht so richtig bemerken bzw. realisieren, weil jetzt hier im Podcast, ich meine, ich beschäftige mich schon so, so viele Jahre mit Social Media, ne, was ich halt auch schon mehrmals benannt habe. Eins meiner Special Interests ist Marketing und Werbung, auch Schauspiel und so weiter, ja, und das heißt, all diese Sachen und halt auch diese Anpassung der Stimme, auch wenn ich jetzt vielleicht keine perfekte Moderatorin bin oder so, ich habe das gelernt und ich weiß, wie man bestimmte Sachen betont. So, und ich gucke natürlich halt auch nach meinen Energiereserven, wann ich diesen Podcast halt einspreche, damit ich halt nicht komplett monoton wirke, weil klar, auf der einen Seite würde das vielleicht halt meinen autistischen Zuhörerinnen und Zuhörern mega gefallen, weil ich merke das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel unmaskierte Videos mache, je nachdem, was ich gerade entmaskiere, dann kriege ich hin und wieder dieses Feedback so, ah ja, das war viel angenehmer, wie du halt hier gesprochen hast. Ja, eben monoton. Und für viele ist es halt einfach angenehmer, aber für die meisten ist es natürlich dann doch wirklich langweilig. Da schalten zum Beispiel dann wiederum die ADHS-Neurodivergenten, da schaltet sich das Gehirn ab, wenn ich halt komplett in einer monotonen Stimmlage spreche. Dann haben wir das Thema Hochsensibilität oder beziehungsweise diese hochsensitive Verarbeitung von Reizen und so weiter, ne? Also, dass man da zum Beispiel sich das nicht anmerken lässt, dass etwas zu laut ist oder dass vielleicht irgendwas unangenehm auf der Haut ist oder sonst irgendwie sensorisch gerade die Hölle, weil das kennen sicherlich halt auch dann viele, die diese Verarbeitungssensitivität haben, die dann halt so ein Feedback bekommen, so, ja, stell dich doch nicht so an, das ist doch gar nicht so kalt oder so heiß oder so laut oder was auch immer, ne? Da wird man ja da auch invalidiert und gegaslightet und da kommen wir ja gleich dann halt auch zu dieser Thematik der heutigen Folge. Und natürlich, was ich auch schon mal ganz kurz angeschnitten hatte beim Thema Hochbegabung, dass man in gewisser Weise sich anpasst an das Klientel beziehungsweise den Habitus annimmt von der sozialen Gruppe, in der man gerade ist. Das heißt, man passt halt auch die Sprache an, wie man etwas betont, welche Wörter man benutzt. Und das ist halt aber auch sehr schwierig, weil wenn ich jetzt bestimmte Fachwörter oder irgendwie für andere hochgestochene Wörter benutze, dann habe ich halt immer so negatives Feedback bekommen, als wäre ich halt arrogant und herablassend. Aber das ist ja gar nicht meine Intention. Und dann gibt es natürlich noch so diese Kompensationsstrategien, die, ja, ich sage jetzt mal so, Überschneidung zum Masking haben. Da könnte man sich jetzt streiten, ob man das als Masking definiert oder nicht. Ne? Also diese Kompensationsstrategien, wie zum Beispiel, dass man halt sich mit Alkohol reguliert, anderweitigen Drogen und so weiter. Ne? Das gibt es ja halt einfach viel bei ADHS und Autismus, oder zum Beispiel bei ADHS, dass es da halt auch bestimmte ADHS-Neurodivergente gibt, die sich halt mit Gras runterholen, damit das Gehirn halt auch einfach mal Ruhe gibt. Aber ja, Masking, ne, super komplexes Thema. Das ist halt wirklich ein Ding, da könnte ich 8 Stunden lang ohne Pause drüber reden. Da wäre ich, glaube ich, weiß ich nicht, ob du dieses Meme im Kopf hast von diesem Typen, der an dieser Whiteboard oder irgendwas halt steht, wo diese ganzen Fäden und Verbindungen sind und total gestresst aussieht. So diesen Vibe hätte ich dann. So, weil es halt einfach so krass komplex ist und ich dann halt so eine riesengroße Mindmap aufmachen könnte, was Masking eigentlich alles ist für jede einzelne Neurodivergenz, wie es von neurotypischen Menschen abzugrenzen ist. Da nur mal ganz kurz, weil ich das super wichtig finde, neurotypische Menschen in Anführungsstrichen maskieren vielleicht auch in gewisser Weise, ja, weil die halt einfach das intuitiv begreifen, wie man sich in der neurotypischen Gesellschaft bewegt und ja, verhält. Aber das ist für die vielleicht halt auch ein bisschen nervig, aber das ist halt nicht so energiezehrend wie für uns. Weil wenn wir maskieren über viele, viele Jahrzehnte unseres Lebens, das kann wirklich so einen negativen Einfluss auf die mentale Gesundheit haben, dass man halt nicht nur Angststörungen und Depressionen entwickelt, sondern dann halt auch am Ende Suizidgedanken. Aber ja, Masking, wie gesagt, sehr komplex und das wird auch immer und immer wieder im Podcast auftauchen, dieses Thema, weil ich, wie gesagt, da liebend gern auch drüber spreche und weil es halt einfach so tief geht. Aber heute möchte ich mal halt noch das Thema Medical Gaslighting ansprechen, beziehungsweise dass halt Masking halt auch eine Gefahr ist. Was ich nämlich als große Problematik und als Gefahr einfach sehe für die Diagnostik ist, wenn wirklich angeborene neurodivergente Menschen sagen, ey, ich habe da so einen Verdacht, ne, und ich habe aber Angst, dass ich mir wirklich irgendwie, ne, in Anführungsstrichen, was anlese, ne, wenn ich mich zu sehr mit ADHS und Autismus beschäftige, nachher könnte ich ja vielleicht wirklich die Diagnostik verfälschen, also mache ich das nicht. Ich gehe unvoreingenommen in die Diagnostik, aber dann maskieren die, wissen gar nicht, dass sie maskieren und fallen sozusagen durch. Und sowohl in der Diagnostik als auch dann, wenn man Glück hat und tatsächlich dann doch die Diagnose bekommt und auch wieder Glück hat, eine Therapie zu bekommen, hat man auch dann das große Risiko der Retraumatisierung. Aber gehen wir erstmal auf Diagnostik ein. Denn eine große Traumatisierung oder so ein Traumamuster, was viele Neurodivergente halt teilen, ist, dass uns nicht geglaubt wird. Also uns wird nicht geglaubt, wenn wir sagen, irgendwas ist zu laut oder zu unangenehm, zu heiß, zu kalt, was auch immer, dass uns irgendwas halt vielleicht unglaublich traurig macht oder dass wir mehr Zeit benötigen, um zum Beispiel auch unsere Emotionen zu verarbeiten oder irgendwas. Und das wird halt immer und immer wieder abgetan von unserem Umfeld ab der Kindheit. Und deswegen haben halt auch auf der einen Seite so viele Leute, also viele Neurodivergente, Angst vor der Diagnostik, weil sie sich sagen so, die haben sich schon entsprechend in gewisser Weise doch informiert, wie das halt alles läuft und so. Und dann stoßen die natürlich genau auf diese Thematik, dass die meisten psychiatrischen Fachkräfte, ja, oder halt wie gesagt diagnostizierenden Fachkräfte, dass die 20, 30 Jahre hinterher sind. Und wenn man dann halt aber auch diese ganzen Hürden schon übersprungen hat, was mit einem unglaublichen Energieaufwand verbunden ist. Und dann sitzt man da in der Diagnostik und dann hat man da halt, ja, ist zwar Stereotyp, aber so einen alten weißen Mann vor sich sitzen, der immer noch sagt und denkt, naja, ADHS und Autismus gibt es bei Frauen nicht. Ja, und dann so von wegen, naja, sie sitzen ja viel zu ruhig hier auf ihren Stuhl. Außerdem, sie können mir in die Augen gucken und ich finde halt auch, sie sehen ja total, sie sind ja ganz empathisch, ne, also sehe ich jetzt da nicht. Und dann sind vielleicht halt auch die, je nachdem, was in der Diagnostik benutzt wird, ja, also die Fragebögen und so weiter, wird vielleicht dann auch fehlinterpretiert oder, wie gesagt, die Person versteht die Frage nicht oder weiß gar nicht, dass innerlich, dass sie halt viel maskiert und wenn dann halt zum Beispiel Fragen kommen so mit, ja, haben sie Probleme bei der Organisation oder beim zu spät kommen und so und dann denkt man sich so, nö, also ich bin eigentlich ganz gut im Organisieren und naja, ich habe eigentlich auch kein Problem mit zu spät kommen. Ja, weil du immer eine Stunde zu früh kommst, weil du genauso die Zeitblindheit hast und gleichzeitig noch on top die Angststörung, wirklich zu spät zu kommen und deswegen bist du dann eine Stunde zu früh da. So, das ist Reverse-Zeitblindheit in gewisser Weise. Und ich habe ja selber auch schon diese Erfahrung gemacht, ja, ich habe ja damals bei meinem ersten Verdacht, auch wegen so Depressionen und Burnout und so weiter und dann halt auch wegen ADHS, habe ich mir einen Termin in Berlin bei einem Neurologen geholt, so. Und dann saß ich da und habe halt so meine Herausforderungen geschildert und so und dann meinte er so, ja, na, was wollen Sie eigentlich bei mir? Also das ist halt meiner Meinung nach nur ein Burnout. So, ciao. Und ich dachte mir so, super, mir wurde jetzt richtig cool geholfen. Was soll denn das so? Hä? Also erstens mal, der Termin war vielleicht 10 Minuten und mir ging es halt wirklich, wirklich schlecht. Und dann bin ich da raus und hatte weder eine Lösung noch irgendwas, wohin ich mich wenden konnte. Und das, meistens ist es ja so, dass wir angeborene Neurodivergenten ja erst diesen extremen Leidensdruck haben, wenn es halt wirklich schon, ja, also 1 Minute vor 12 ist. Also wenn es uns schon so, so schlecht geht, dass die Depression wirklich so komplett hochgeflammt ist, genauso wie die Angststörung und so weiter, obwohl wir vielleicht ein Leben lang immer so mit, naja, so kleinen Phasen von Angststörung und Depression leben und uns einfach denken so, naja, war ja schon immer so, ne? Das heißt dann aber wiederum, dass wir ja auch gar nicht diese mentalen und kognitiven Kapazitäten haben, erstens mal uns richtig mitzuteilen, vielleicht vergessen wir halt auch so viel, deswegen empfehle ich ja halt auch immer so, ey, wenn du den Verdacht hast, dann mach erstmal ein kleines Tagebuch. Du sollst deine ganzen, deinen Tagesablauf oder deine Herausforderungen dokumentier die in einer Word, Excel, was auch immer, und damit du halt einfach dich dran erinnern kannst, weil sonst wirst du das halt alles vergessen. Und wenn du dann halt in diesen Termin sitzt, und wir sind halt einfach alle auch so, oder sehr viele von uns halt autoritär geprägt, beziehungsweise auch durch unsere Gesellschaft und so, dass ein Arzt, ne, oder irgendjemand halt mit einem Doktortitel, dass das eine Autorität ist. Und vor Autoritäten haben, also sind immer so zwei Extreme bei Neurodivergenten. Da gibt es die einen, die sagen so, du hast mir gar nichts zu sagen. Und dann gibt es die anderen so, die halt vielleicht auch so in die Richtung hochsensibel und so gehen, die halt mega Angst haben und natürlich zu allem Ja und Amen sagen. Und das ist dann halt die Krux bei der Sache. Wenn wir viele Jahrzehnte diese Erfahrung gemacht haben, dass unsere Wahrnehmung uns immer und immer wieder abgesprochen wurde, und dann sitzt da eine Autorität uns gegenüber und sagt, ja, also ich habe jetzt hier die Tests und das, was sie mir erzählt haben und so, also nee, sehe ich jetzt nicht und kam jetzt halt hier auch nicht raus, kann ich ihnen nicht helfen, ciao. Natürlich glauben wir das dann. Und dann haben wir gleichzeitig nicht die, wie gesagt, mentale, kognitive und emotionale Kapazität, dass wir weiter diesen Weg gehen oder dass wir weiter für uns kämpfen, weil wir ja dann vielleicht auch noch tiefer in die Depression sinken, weil uns mal wieder nicht geglaubt wird, ja, weil wir in gewisser Weise da retraumatisiert wurden, dass wir Hilfe suchen, schon diesen ganzen beschwerlichen Weg auf uns nehmen und dann sagt jemand so, nö, sehe ich nicht. Und deswegen ist ja auch eins meiner großen Kernthemen die Selbstakzeptanz bei angeborener Neurodivergenz. Und beziehungsweise halt im Vornherein erstmal natürlich die Identifikation, damit man erstmal grob weiß, ja okay, wo verorte ich mich denn? Wo bin ich denn überhaupt? Bin ich nur ADHS-Neurodivergent? Oder ist bei mir, habe ich die Kombi mit Autismus? Inwieweit bin ich hochsensibel? Beziehungsweise habe diese sensorische Verarbeitungssensitivität? Oder bin ich vielleicht auch noch hochbegabt? Und ja, Diagnosen sind wichtig, beziehungsweise können unglaublich helfen bei der Selbstakzeptanz und bei der Selbstannahme. Und ich meine, ich kann mich ja da auch nicht ausschließen, ne? Also ich brauchte ja auch dieses Schwarz auf Weiß, diese Bestätigung, dass ich mir das nicht einbilde. Und ich meine, noch zusätzlich einfach diese Chance, dann ein Medikament zu bekommen. Und da bin ich ja unglaublich glücklich auch drüber, dass ich jetzt halt eins habe, was mir einfach mit meiner Reizfilterung hilft, sodass ich halt auch stressige Tage auf Messen und so weiter, ja, im wahrsten Sinne des Wortes überleben kann, weil sonst wäre das für mich halt gar nicht möglich. Aber diese Selbstidentifikation und Selbsterkenntnis, ja, schon wenn man vielleicht auch einfach noch Monate oder vielleicht sogar Jahre auf die offizielle Diagnostik warten muss, bringt einfach schon so viel Erleichterung im Alltag, ne? Denkt bloß mal dran, beim Konzept der Hochsensibilität wurde ja auch so gearbeitet, ne? Die Dr. Elaine Aron, die hat ja gesagt so, ja, Hochsensibilität, ne, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das ist keine Krankheit und keine Störung und es gibt halt 15-20% der Menschheit, also der Bevölkerung, die halt so angelegt sind, und wenn du das für dich einfach erkannt hast und dein Leben entsprechend halt anpassen kannst, dann ist dir schon ganz, ganz viel geholfen. Und da wären wir wieder bei meinem Lieblingsthema Werbung und Marketing, ne? Also so wie sie das geframed hat, hat sie einfach sicherlich schon sehr, sehr vielen neurodivergenten Menschen geholfen, die vielleicht halt tatsächlich ADHS-neurodivergent sind oder die ADHS-Autismus-Kombi haben und vielleicht dann später irgendwann gedacht haben oder erst gedacht haben, sie sind nur hochsensibel und dann halt irgendwie 10, 20 Jahre später, ne, Wissenschaft hat sich entwickelt und so weiter, dann darauf gestoßen sind, so, oh, ich habe ja hier die Kombi, ne, ist ja gar nicht nur Hochsensibilität. Also, was ich damit nur sagen möchte, ist, dass diese Selbstakzeptanz und Selbstannahme ist so unglaublich wichtig und das kannst du halt auch, ohne dass du halt jetzt schon die offizielle Diagnostik hast, ja, also ich würde trotzdem immer empfehlen, sich damit zu beschäftigen, Bücher zu lesen, natürlich halt viele verschiedene, ja, Content-Creator und Creatorinnen da zu folgen und da halt die den Content zu konsumieren, ne? Du kannst ja zum Beispiel auch bei mir, nimm dir meinetwegen 10 Minuten, Viertelstunde oder halbe Stunde oder meinetwegen im Hyperfokus eine Stunde, guck dir einfach mal meine ganzen Posts durch, meine Videos oder hör die ganzen anderen anderen Podcast-Folgen, die ich jetzt schon aufgenommen habe, damit du einfach dich auch selber erkennst. Und es gibt einfach bei angeborener Neurodivergenz sind einfach bestimmte Merkmale da, die kannst du einfach nicht erwerben, beziehungsweise ne, zum Beispiel bei den Stärken und so weiter oder wie man bestimmte Sachen halt wahrnimmt. Das ist einfach dann nicht so trauma-induziert, auch wenn es das wäre, wenn das dann später nach rauskommt. Ne? Aber jetzt im Moment kannst du dann halt gucken, ah, okay, mit großer Wahrscheinlichkeit habe ich so ein Betriebssystem. Ich guck mal und ich probiere da halt vielleicht mal so ein paar Tipps aus der Autismus-Community oder aus der ADHS-Community. Ne, da fällt mir zum Beispiel halt auch gerade ein, dass ja eigentlich diese stille Stunde, die es jetzt halt schon in mehreren so Lebensmittelläden gibt beziehungsweise eingeführt wird, halt in Deutschland, dass die, wie gesagt, von der Autismus-Community, also das kam, ne, dass halt die Einkaufsläden da das Licht dimmen und die Musik ausmachen und das Piepen der Kassen ausstellen, damit das für autistische Menschen barrierearmer bzw. barrierefreier wird. Und ich habe das aber halt auch schon öfters in irgendwelchen Gruppen bei Facebook, zum Beispiel bei Hochsensibilität, gesehen, dass sie gesagt haben, so, ah, oh, guckt mal, wie toll ist das, das ist ja auch für uns gut. Ja, natürlich, weil die Aufklärung bzw. die Barrierefreiheit für uns Neurodivergente, also ADHS und Autismus, weil das halt auch anderen helfen kann. Und letztendlich ist es doch egal, ob jetzt eine sensorische Verarbeitungssensitivität vielleicht aufgrund von einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung kommt oder von vielleicht irgendwas anderem, vielleicht irgendwas anderen neurologischen, vielleicht tatsächlich von einer Erkrankung. Na, aber wenn es vielleicht auch zum Beispiel ne, so Migräne-Patienten und Patientinnen. Es kann so vielen helfen. Und da haben wir halt das Konzept des Universal Designs. Aber ich merke gerade, ich schweife ab. Daher mein Schlussplädoyer. Ja, wenn du diesen Verdacht hast, wegen ADHS oder Autismus, tausch dich mit anderen aus. Guck auf Social Media vor allem, wo wirklich selbst Betroffene auch über Masking schreiben und erzählen, damit du halt auch für dich selber erkennst, ob du diese Lebenserfahrung auch machst, ob das bei dir innerlich halt auch so ist. Weil das kann dir halt dann später tatsächlich in der Diagnostik helfen, dass du halt auch verstehst, worauf die halt irgendwie hinaus wollen oder dass du ganz konkret deine Herausforderung noch besser verbalisieren und kommunizieren kannst. Also schau gerne auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei, lies dir meine Beiträge durch. Wie ich schon mal sagte, so vor allem Instagram ist wie so eine kleine Bibliothek bei mir, wo du halt ganz viel schon mitnehmen kannst und ich habe halt ganz, ganz, ganz viel, wodurch du an deiner Selbstakzeptanz und an deiner eigenen neurodivergenten Identität arbeiten kannst. Und wenn du da nochmal tiefer reingehen möchtest, beziehungsweise irgendwelche anderen Fragen hast oder Input für den Podcast, was ich mal thematisieren sollte, dann schreib mir doch gerne bei Instagram oder Facebook. Also bis dann. Tschüss!
Das war der Neurodivergenznavigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social-Media-Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.